Nun, wenn wir so in der Bibel lesen, die Bibel studieren, das Wichtigste ist ja doch wohl immer wieder, dass wir darin auch unseren Erlöser sehen, das, was uns Christus zu sagen hat und dass wir über das auch nachdenken. Ich möchte es heute einmal so machen, mit euch über das nachdenken, was Christus den sieben Gemeinden in Offenbarung sagt, beziehungsweise wie er sich dort diesen Gemeinden vorstellt. Ja, ich will nicht über die sieben Gemeinden als Ganzes reden, da müsste ich ja mehrere Predigten halten, sondern mir geht es darum, wie sich Jesus dort vorstellt. Aber zunächst doch noch etwas überhaupt über dieses Buch der Offenbarung. Da lese ich in Offenbarung 1 den ersten Vers. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll, und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan. Ja, in unseren Bibeln steht über diesem letzten Buch der Bibel die Offenbarung des Johannes. Ich meine, da steht so drüber, weil Johannes eben dieses Buch geschrieben hat. Aber wichtiger ist natürlich noch das andere, wie es im Text steht, die Offenbarung Jesu Christi. Das heißt also, Jesus Christus hat uns etwas Besonderes mitzuteilen und das hat eben durch Johannes getan. Ich lese auch noch den Vers 3. Selig ist der, und der da liest, und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Es gibt wohl kein anderes Buch in der Bibel, wo der Leser speziell dieses Buches besonders selig gepriesen wird, wie das bei der Offenbarung ist. Dann muss also auch das besonders wichtig sein, wie sich Jesus diesen Gemeinden vorstellt, an die Johannes schreiben sollte. Und ich beginne gleich mit dem, was der ersten Gemeinde gesagt wurde. Kapitel 2, Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, da der hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Und es ist wohl bekannt in unseren Kreisen, wenn es ja heißt, dem Engel der sieben Gemeinden, es wäre besser, wenn man statt Engel gleich Bote übersetzt hätte, denn das griechische Wort Angelos heißt auch Bote. Und natürlich sollte Johannes nicht ein Engel im Himmel schreiben, da hätte er wohl keine Adresse gewusst. Und hier sind einfach Boten der Gemeinde, also wahrscheinlich die Leiter der Gemeinde gemeint. Ja, zu dem, wie sich Jesus hier vorstellt, ist es wohl gut, wenn wir noch einmal im ersten Kapitel das überhaupt lesen, worauf Jesus da Bezug nimmt. Kapitel 1, die Verse 12 und 13. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Und Vers 16. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint, in ihrer Macht. Ja, Vers 20 noch. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast, in meiner rechten Hand, und der sieben goldenen Leuchter ist dies. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Das also, was Johannes dieser Gemeinde mitteilen soll, ist wirklich etwas sehr Schönes. Jesus wandelte unter den Leuchtern, die Leuchter, also die Gemeinde, das heißt also, Jesus Christus ist in seiner Gemeinde gegenwärtig. Und ich denke, etwas Wichtigeres kann uns die Bibel gar nicht sagen. Wir sind nicht allein in dieser Welt. Wir sind nicht auf unsere Kraft oder unsere Weisheit angewiesen. Jesus ist bei uns. Er führt seine Gemeinden. Das darf uns eine Hilfe sein, wenn wir durch Versuchungen gehen. Das können falsche Lehren sein. Das kann auch sonst lebensmäßig etwas sein, wo wir versucht werden. Es ist für die Christen immer wieder eine Hilfe, ein Trost in Verfolgungen. Und das hat ja schon auch die erste Gemeinde durchgemacht in der Zeit des Johannes. Denn die Christen wurden ja im Römischen Reich verfolgt. Sie glaubten eben nicht daran, dass es ein ewiges Rom gibt. Sie sagten also, spätestens dann, wenn Jesus wiederkommt, ist es auch mit Rom vorbei. Und das hat man ihnen sehr übel genommen, auch dass sie den Kaiserkult mitmachten. Und dass sie Verbindung hatten mit Christen außerhalb Roms, die ja von den stolzen Römern als Barbaren beschimpft wurden. Aber auch da wusste die Gemeinde, Jesus ist bei uns, auch wenn es uns nicht so gut geht in dieser Welt. Er leitet uns. Wir dürfen das auch wissen, gerade wenn so viele Lehren in der Umwelt verkündigt werden, wir dürfen zu ihm gehen und dürfen ihn um Weisheit bitten. Es können persönliche Fragen und Probleme sein, eine Trauer, die wir durchmachen, Enttäuschungen, die wir haben. Wir dürfen zu Jesus gehen und ihn um seine Kraft bitten. Freuen wir uns auch darüber, dass sich Jesus so vorstellt. Und was er jener Gemeinde sagt, gilt uns ja genauso heute. Er ist also bei uns. Ja, also diese Leiter der Gemeinde sind sogar in seiner Hand. Auch das ist doch eine wunderbare Aussage. Also auch unsere Gemeindeleiter sind in Jesu Hand, wenn sie das sein wollen. Und wer den Ruf zu irgendeinem Dienst, einem Amt in der Gemeinde annimmt, ist also auch in Jesu Hand. Wollen wir es immer wieder erhalten. Wenn wir irgendwelche Fragen und Nöte haben, gehen wir zu Jesus, der ja bei uns ist. Bitten wir ihn um seine Führung im Alltag. Und ich gehe dann weiter zur zweiten Gemeinde. Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde zu Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Was Jesus hier sagt, woran er uns hier erinnert, ist ja etwas, was wir wissen aus der Schrift, freilich. Und doch ist es etwas so Großes und Gewaltiges. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der durch seine Macht diese Welt geschaffen hat, und wir sind seine Geschöpfe, ist in diese Welt gekommen und ist gestorben für uns. Warum sagt es der Herr gerade dieser Gemeinde? Nun, schon in der Zeit des Johannes war es so, wie ich ja sagte, und auch später dann, in diesem zweiten Abschnitt der Christenheit, überhaupt eben noch im Römischen Reich, da wurden Christen verfolgt und viele mussten sterben. Viele wurden hingerichtet, weil sie nicht bereit waren, das mitzumachen, was von ihnen da verlangt wurde, auch Verehrung anderer Götter. Aber auch da sollten diese Christen wissen, ja, selbst wenn wir sterben, Jesus Christus ist ja auch für uns gestorben. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von dem Grafen von Zinzendorf, der einmal in einer Gemäldegalerie war, und da sah er an der Wand ein Bild von dem gekreuzigten Christus, und darüber standen die Worte, das tat ich für dich, was tust du für mich? Der Graf von Zinzendorf hat lange vor diesem Gemälde gestanden. Und dann ist er hinausgegangen aus der Galerie. Dann wollte er erstmal nichts anderes mehr sehen und hat weiter nachgedacht über diese Worte. Mögen uns diese Worte immer wieder auch bewegen. Das tat Jesus für uns. Er starb für uns. Was tun wir für ihn? Mögen uns doch auch immer wieder dieses Bewusstsein, dass Jesus für uns gestorben ist, dazu anregen, dass wir auch ihm von Herzen dienen. Dann werden wir auch gern das beachten, woran die dritte Gemeinde erinnert wird, im Vers 16. Da wird also Kapitel 2. Moment, das ist Vers 12, entschuldigt, Vers 12 ist es. dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt, der hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ja, eben das erinnert uns immer an das, was wir im Kapitel 1, Vers 16 gelesen haben. Und dieses zweischneidige Schwert, das kam ja, wie es dort gesagt wird, aus Jesu Mund. Nun, aus dem Mund kommen die Worte. Das heißt also, dieses zweischneidige Schwert ist also das Wort Gottes. Und damit stellt sich ja Jesus auch diese Gemeinde dar, indem er sagt, achtet auf das, was ich euch gesagt habe. Vergesst meine Worte nicht, lebt danach. Gerade auch die Gemeinde in Pergamon hat es gar nicht so leicht. Bekannt ist vielleicht der Pergamon-Altar, der ist in einem Berliner Museum aufgebaut. Pergamon war also auch ein Ort, wo man Götzen verehrte. Man hatte sogar den Götzen einen großen Altar dort bei der Stadt errichtet. Aber auch da sollten die Gläubigen immer wieder wissen, was ist für uns das Wichtige? Was ist die Wahrheit? Woran wollen wir uns halten? Wie sollen wir leben? Und die Gefahr ist immer wieder, dass auch Gläubige sagen, naja, auch in anderen Religionen ist da nicht auch Wahrheit darin? Müssen wir es wirklich so halten, nur immer an das, was eben in der Bibel steht oder was Jesus sagt? Können wir nicht voneinander lernen und so einander anerkennen? Das mag schon die Frage gewesen sein, die die Apostel damals bewegt hat, die ja eben in einer Zeit und einer Welt lebten, wo man andere Lehren auch schon verkündigte, eben weil man auch andere Götzen verehrte. Aber das ist ein Denken so, den anderen genauso anerkennen, dass es bis heute gibt. Ein deutscher Schriftsteller, ein Dichter, hat das einmal so beschrieben, diesen Gedanken. Es war Lessing in diesem Drama Nathan der Weise. Kennt ihr die Ringparabel? Ja, in der DDR wurde die ausgiebig behandelt. Manchmal habe ich schon erlebt, dass man in Schulen Westdeutschland manches gar nicht so richtig gelehrt hat. Deswegen will ich es doch nochmal erzählen, falls jemand nicht kennt. Da hat sich also Lessing etwas ausgedacht, dass in einer Familie ein Ring vorhanden war, der die Eigenschaften hatte, den Träger bei Gott und Menschen angenehm zu machen. Und dieser Ring wurde vererbt. Schließlich hatte auch ein Vater diesen Ring. Und dieser Vater hatte drei Söhne. Er liebte alle drei Söhne gleich. Und so sagte er sich, wem soll ich denn diesen Ring geben? Er konnte sich nicht entschließen, welchen Sohn er so bevorzugen wollte. Und so ging er zu einem Künstler und ließ zwei Ringe nachmachen. Und als er sie abholte, sah er wirklich, er konnte selbst nicht mehr unterscheiden, welches der echte Ring gewesen ist. Und gab nun jedem seiner Söhne einen Ring. Und jeder behauptete natürlich, dass er den echten Ring hatte. Und hat vielleicht seinen Brüder sogar geschmäht, ja, du hast ihn ja doch nicht. Der Vater hat mich mehr geliebt. Und er sagt, umgekehrt ist es, ich habe den Ring. So ist in der Familie Streit gewesen und Unfrieden. Und schließlich gingen diese Söhne zu einem Richter. Ja, wie sollte der Richter entscheiden, wer den echten Ring hat? Und wie verhielt sich der Richter? Er sagt, ja wisst ihr, eigentlich ist das so seltsam. Wenn dieser Ring die Gabe hat, vor Gott und Menschen angenehm und angesehen zu machen, und ihr streitet alle drei miteinander, ging der echte Ring ja verloren, hat ihn keiner von euch. Aber wisst ihr, sagt er dann, das ist doch gar nicht so wichtig. Seid froh über den Ring, den ihr habt. Schätzt einander. Da kommen diese Worte vor. Es eifre jeder seiner unbestochenen, von Vorurteilen freien Liebe nach. Liebt einander. Seid gut zueinander. Dann dürft ihr alle glauben, dass ihr den echten Ring habt. Aber nur dann, wenn ihr wirklich auch lieb und gut seid zueinander. Und was wollte Lessing damit sagen? Diese drei Ringe sollen das Christentum, das Judentum und den Islam versinnbilden. Damit wollte also Lessing sagen, ja, gut, du bist Christ, sei Christ. Aber bilde dir nicht ein, dass du alleine recht hast. Bilde dir nicht ein, dass dein Glaube besser ist als der der Juden und der Mohammedaner. Oder wenn du Mohammedaner bist, sei Mohammedaner. Aber achte die anderen, die Christen und Juden, genauso. Naja, gut, streiten wollen wir auch nicht. Und doch kann das nicht die Lehre sein, die der Bibel entspricht. Jesus sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es ist aber eben heute leider so, dieser Gedanke von Lessing, den er so veranschaulicht hat, beherrscht auch heute viele. Du bist Christ, ja gut, oder innerhalb der Christenheit. Ihr tauft Erwachsene, schön, macht das. Aber sage nicht etwa, dass die Kindertaufe falsch ist, dass man das nicht machen dürfte. Du hältst den Sabbat. Gut, mach das, wenn du das willst. Aber bitte behaupte nicht, dass es falsch ist, den Sonntag zu feiern. Das sind diese Botschaften, die heute immer wieder auch auf uns einstürmen. Es geht uns nicht anders als den Christen in Pergamon, die auch mit diesem und jenem konfrontiert wurden. Aber lasst uns auch das bedenken, wie sich Christus dieser Gemeinde vorstellt. Aus seinem Munde geht das zweischneidige Schwert hervor. Das heißt also, es ist schon so. Sein Wort ist das Entscheidende. So wie die Gemeinde in Pergamon aufgerufen wurde, daran festzuhalten, wollen wir es auch tun und uns davon nichts rauben lassen. Dann wird der vierten Gemeinde gesagt, in Vers 18, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. Augen wie Feuerflammen. Diese Augen Jesu durchschauen uns also. Diese Augen nehmen wahr, was wir tun. Ja, wir können sogar sagen, Jesus sieht uns und kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Vielleicht machen wir uns selbst etwas vor, halt über den Beweggrund unserer Taten, nicht wahr? Vielleicht sind wir Freunde zu dem anderen, aber gar nicht so von Herzen, weil es ja verlangt wird, nicht wahr? Weil der andere das nicht übernehmen soll und dergleichen. Jesus kennt uns. Im 139. Psalm hat der Psalmdichter das auch sehr gut ausgedrückt. Ich lese dann im 139. Psalm, das ist die Verse 2 bis 4. Psalm 139, 2 bis 4. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Nun, wie geht es uns, wenn wir das so lesen, wie Jesus uns anschaut und durchschaut und uns kennt? Es könnte uns ja bange werden, wenn wir nicht wüssten, dass Jesus Christus eben und überhaupt unser Gott ein Gott der Liebe ist. Dass er uns nicht verwirft, weil er unrechte Gedanken in uns sieht. Dass er uns etwa wegschickt, weil unsere Gedanken oder Worte, was wir tun, nicht taugen. Wir dürfen also auch zu ihm kommen. Wir dürfen um Vergebung bitten. Ja, selbst wie es ja auch in einem Psalm steht, vergib mir die verborgenen Fehler. Es ist schon so. Jesus sieht uns. Wir können also auch vor ihm nicht fliehen, was ja der Prophet Jona einmal tun wollte. Dass das nicht geht, steht auch im 139. Psalm. Da lese ich die Verse 9 bis 12. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge um mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Es ist schon so. Wir können vor Gott nicht fliehen. Und es ist auch gut so, ja, den Gedanken, vor Gott gern fliehen zu wollen, werden wir wohl nur dann haben, auch wenn wir ein schlechtes Gewissen haben. Wenn wir etwas spüren, dass wir nicht auf dem rechten Weg sind. So wie es Jona ihm ging, als er fliehen wollte. Er wollte eben nicht nach Ninive, wohin Gott ihn schickte. Aber gut, wie gut war es. Gott ist dem Jona ja nachgegangen. Er hat den Jona dann doch dahin gebracht, dass er nach Ninive ging und der Stadt zum Segen wurde. Wollen wir dankbar sein, dass Gott uns sieht, dass er bei uns ist, aber dass er uns auch führt. Und ich gehe weiter bei den sieben Gemeinden und komme zur Gemeinde Sardes. Da steht in Kapitel 3, Vers 1, was Jesus dieser Gemeinde sagt. Das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Ich kenne deine Werke. Ja. Gott wusste also auch, was dort in dieser Gemeinde Sardes geschehen ist. Und wenn es hier heißt, der die sieben Geister Gottes hat, hier ist also wohl der Heilige Geist in seiner ganzen Fülle gemeint. Obwohl dieser Ausdruck hier uns seltsam vorkommt. Vielleicht hilft uns das, was in Jesaja 11 geschrieben wird. Jesaja 11. Und da lese ich dann die Verse 1 und 2. Jesaja 11, 1 und 2. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Hier wird einiges genannt. Und wenn wir das erste mitzählen, Geist des Herrn, dann ist also siebenmal der Geist hier erwähnt. Nun, die sieben ist immer wieder die Zahl der göttlichen Vollendung. Sicher soll auch damit gezeigt werden, es ist der Heilige Geist eben auch in seiner Vollendung, der die Gemeinde führt. Die Gemeinde Sardes im Altertum wurde von ihm geführt. Und wir sehen ja auch diese sieben Gemeinden, heißt geschichtlich, ist euch ja sicher bekannt, dann ist ja diese Gemeinde Sardes die Zeit der Reformation. Sicherlich, wenn wir an das denken, was in der Reformation geschehen ist, der ist schon Geisteswirken da gewesen, wenn wir an das Werk von Martin Luther denken. Allerdings, freilich, er ist nicht zu allem durchgedrungen zur Wahrheit. Eben vor allen Dingen den biblischen Ruhetag hat er ihm doch nicht bejaht, obwohl er ihn ja kannte, denn es gab ja unter den Täufern auch einige Sabbathalter, die darüber geschrieben haben. Und die Kindertaufe hat er auch verteidigt. Aber es geht ja noch weiter. Die Gemeinde der Reformation, die evangelische Kirche, ist doch gar nicht bei dem geblieben, was damals überhaupt Luther noch gelehrt hat. Es gibt heute in der evangelischen Kirche wirklich Theologen, die kaum noch an die Bibel glauben. Nun, das kann es vielleicht Bultmann, nicht wahr, der ja die Bibel entmythologisieren wollte. Also er sagt, in der Bibel werden also Mythen enthalten, Sagen. Nun, die wollte er herausnehmen. Das bedeutet alle Wunder. Ja, manchmal klingt das noch so harmlos, wenn er von der Auferstehung spricht. Bultmann sagte, Jesus Christus ist im Kerygma auferstanden. Nun, das Wort Kerygma kennt kaum jemand, dieses griechische Wort. Dann bleibt nur übrig, Jesus ist auferstanden. Da sagen wir so, gut, hat er es geglaubt. Nein, das Wort Kerygma heißt Verkündigung. Bultmann wollte damit sagen, Jesus lebt in der Verkündigung der Jünger weiter. Das ist so, als wenn wir etwas sagen, Schiller lebt in seinen Werken weiter. Und gerade auf den Universitäten ist es immer wieder so, wer da Theologie studiert an den Universitäten, wird immer wieder mit dem Unglauben konfrontiert. Ja, ich las einmal, dass ein Theologiestudent am Ende seines Studiums zu seinem Professor ging und dieser Student hatte in der Bibel nur noch wenige Seiten drin, wenige Blätter. Er sagte diesem Dozenten, Herr Professor, das ist Ihre Bibel. Und der Dozent, wieso soll das meine Bibel sein? Ja, sagte der Student, immer dann, wenn Sie gesagt haben, dass etwas nicht stimmt, was in der Bibel steht, habe ich das Blatt rausgerissen. Was soll das dann noch in der Bibel? Und mehr ist nicht übrig geblieben im Laufe der Jahre, ja, wo ich bei Ihnen gehört habe. Es ist leider so. Auch gerade, was die Prophetie anbelangt, auch die Kenntnis dieses letzten Buches der Bibel, auch da ist die evangelische Kirche nicht bei dem geblieben, was man bis dahin noch verkündigt hatte. Schon vor der Reformation, auch die Waldenser haben vieles in Offenbarung ausgelegt, wie wir auch. Sie sahen eben auch in dem ersten Tier in Offenbarung 13 das Papsttum. Und auch im Buch Daniel, ich war in diesem großen Horn, in Daniel 7. Ja, auch Luther noch, ja. Aber leider ist man da nicht dabei geblieben. Man hat also damals noch der katholischen Kirche gesagt, was ihr hier macht, auch in der Verfolgung der anderen und ihre Lehren und so weiter, das ist ja das, was schon von euch vorausgesagt ist. Ihr erfüllt diese Voraussagen. Natürlich gefiel das nicht der katholischen Kirche, dass sie die Erfüllung von dem sein sollten, was da geschrieben ist, von dem meinetwegen großen Horn in Daniel 7. Und sie haben sich Jesuiten Mühe gegeben und haben andere Auslegungen erfunden. Ein Jesuit sah es so, dass das alles, was in Offenbarung steht, sich in der Zeit der Apostel erfüllt hat. Da ist vielleicht Nero, dieses Tier, nicht wahr? Also man nennt diese Auslegung die präteristische Auslegung. Präteritum heißt ja Vergangenheit. Das sind alles Dinge in der Vergangenheit, das ist in der Zeit Apostel geschehen. Keine Voraussagen. Und ein anderer Jesuit hat das Gegenteil dabei zustande gebracht. Man nennt das die futuristische Auslegung. Also alles in der Zukunft. Was da geschrieben steht, ist alles noch nicht gewesen. Dass wir das in der Zukunft sein, unmittelbar von dem Kommen Jesu. Also hat die katholische Kirche nichts damit zu tun. Aber wisst ihr, das Traurige an dieser Sache ist, dass die evangelischen Christen diese Auslegung der Jesuiten angenommen haben. Die liberalen Theologen, die ja nicht an Weissagung glauben, nehmen die präteristische Auslegung. Ja, das ist alles geschehen in der Zeit der Apostel. Aber dann ist es fast noch trauriger. Gerade ernste Christen, die wir finden, in christlichen Gemeinschaften, haben die futuristische Auslegung angenommen. Da wird also nochmal der Antichrist kommen, und der wird 3,5 Jahre regieren, 3,5 Zeiten und dergleichen mehr. Das ist auch oft verbunden noch mit der Lehre, wenn Jesus wiederkommt, wird es eine heimliche Entrückung nur geben und so weiter. Dann soll es auch nochmal 1000 Jahre auf dieser Welt geben, wo die Juden danach weiter das Sagen haben und dergleichen mehr. Leider ist diese Gemeinde nicht bei dem geblieben, was durch den Geist Gottes in seiner Fülle offenbart worden ist und was Christen auch schon erkannt hatten. Was der Gemeinde Philadelphia geschrieben wird, ist ja dann sehr schön, ich war auch Vers 7 dort im Text, das sagt, der Heilige, der Wahrhaftige, der hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Auch da wird ja dieser Gemeinde wieder gesagt, wir sind doch in Jesu Hand. Wenn Gott uns eine offene Tür schenkt, wir können dabei an die Mission denken, dann können wir das Wort weiter sagen. Nun, uns wird ja erzählt, in der Apostelgeschichte, bei der zweiten Missionsreise war es ja so, dass irgendwie Paulus gewährt war, dort zu predigen, wo er es wollte, dass er dann woanders hingeschickt wurde, eben nach Europa hinüber. Und wie ihm das Gott kundgetan hat, wird nicht weiter berichtet dort. Aber es ist schön. Die Gemeinde Philadelphia ist ja auch dann dieses Missionszeitalter in der Heilsgeschichte. Und es ist wahr. Gott hat Türen geöffnet. Sogar unter Kannibalen konnte das Wort Gottes dann verkündigt werden. Allerdings, mancher Gläubige, mancher Missionar hat auch sein Leben lassen müssen. Gott kann Türen öffnen. Wollen wir das auch bedenken, wenn wir an uns denken, an unsere Tätigkeit? Ja, ihr habt doch vorhin gesprochen, was ihr tun wollt. Es ist uns ja allen klar, so machen wir es ja wohl auch. Wir werden nicht nur das Wort Gottes weitergeben, ohne vorher darum zu beten, dass Gott uns dabei leiten möge, dass er die Herzen der anderen öffnen möge, dass er also offene Herzenstüren gibt. Und wir wissen, wir haben einen Herrn, der das kann, der uns so führen kann, und er will es auch tun. Und ich komme noch zur letzten Gemeinde, Laodicea, Kapitel 3, Vers 14. Da heißt dann: Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Jesus Christus, der treue Zeuge. Ja, er ist auf diese Welt gekommen, um uns auch den Vater im Himmel zu offenbaren, hat gelebt auf Erden, damit wir ihn anschauen können. Und wenn wir seine Liebe wahrnehmen, dann wissen wir, so liebt uns auch der Vater. Er hat also bezeugt, was es zu glauben gilt. Und es ist gut, wenn wir immer wieder in den Evangelien lesen. Dort lernen wir Christus kennen und damit auch den Vater. Dort sehen wir wirklich, was für einen Gott der Liebe wir haben. Naja, es ist mitunter nicht angebracht, zu sagen, dass ein biblisches Buch besonders wichtig ist. Wir haben es vorhin gesagt, am Beginn der Offenbarung wird da eine Seligpreisung gegeben über den, der sich damit beschäftigt. Und doch möchte ich fast noch hinzufügen, auch die Evangelien im Neuen Testament sind mir auch besonders wichtig. Also ein ganz besonderer Teil der Bibel, denn wo lernen wir wohl Jesus besser kennen als in den Evangelien? Dort sehen wir wirklich ihn, unseren treuen Zeugen, der uns vorgemacht hat, wie wir leben können und wie wir leben sollen als seine Boten in dieser Welt. Wir wollen dankbar sein, dass wir diese Botschaften kennen aus der Bibel, dass es Jesus uns so darstellt. Und möge es doch so sein, dass wir froh und getrost sind, das muss ich noch einmal erwähnen zum Abschluss, weil mir das Wichtigste erscheint. Wir haben einen Herrn, der unter den Leuchtern wandelte und die Sterne in der Hand hielt. Wir haben also einen Herrn, der bei uns ist, der uns führt. Unser Leben ist in seiner Hand und das mag uns auch helfen, mit seinem Wortrecht umzugehen. Das mag uns helfen, froh und getrost zu sein in jeder Lebenslage. Amen.